Eine Eskorte mit 7 Motorrädern. Das ist eine der höchsten Ehren, die Friedrich Merz einem Staatsgast erweisen kann. So wurde Ahmed al-Sharaa heute Mittag am Berliner Kanzleramt empfangen. Genau so fuhr Ahmed al-Sharaa heute Mittag am Berliner Kanzleramt vor. Mit welchem Schlachtruf al-Sharaa in Berlin empfangen wurde und wie seine Anhänger in der Heimat gegen Christen vorgehen, dazu gleich mehr in dieser Sendung. Außerdem im Würgegriff der EU-Sanktionen. Deutsche Behörden verhängen Sippenhaft gegen Journalisten. Und 6 Jahre Corona-Proteste. Warum der Widerstand jetzt nach vorne blickt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Am Montag besuchte Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa Berlin. Nach einer Übernachtung im streng abgesicherten Luxushotel Ritz-Carlton traf er Bundeskanzler Friedrich Merz. Weite Teile des Regierungsviertels waren für den Besuch abgesperrt, vor allem die Gegend um das Kanzleramt. Al-Sharaa war vor seiner Machtergreifung in Damaskus Anführer einer islamistischen Terrorgruppe. In der Nähe des Berliner Hauptbahnhofes wurde er von Syrern, die in Deutschland leben, regelrecht gefeiert. Im Ritz-Carlton wurde al-Sharaa von Syrien mit dem Schlachtruf Allahu Akbar empfangen, meldet die syrische Nachrichtenagentur Sana. Unmittelbar vor dem Besuch wurden neue Berichte über Pogrome in Syrien bekannt. Im Westen des Landes, in der Provinz Hama, soll es zu schweren Übergriffen auf Christen gekommen sein. Übereinstimmende Medienberichte sprechen von Angriffen auf Frauen, Plünderungen und Brandstiftungen. Auch entsprechende Bilder kursieren. Sie sollen die Übergriffe zeigen, lassen sich jedoch derzeit nicht unabhängig überprüfen. Die kurdische Nachrichtenagentur ANF erklärte, dass, Zitat, die Angreifer teilweise von regierungsnahen Strukturen unterstützt worden seien. Seit der Machtübernahme von al-Sharaa kommt es in Syrien immer wieder zu Pogromen gegen Minderheiten. Betroffen sind unter anderem Christen, Alawiten und Drusen. Israel hat seine Angriffe auf Ziele im Libanon auch am Montag fortgesetzt. Diese Bilder der Vereinten Nationen zeigen Zerstörungen in der Hauptstadt Beirut in den vergangenen Tagen. Nach offiziellen Angaben leben dort inzwischen rund 135.000 Binnenvertriebene. Andere Quellen sprechen von mehr als 1 Million. Gleichzeitig wachsen Zweifel an der offiziellen Begründung Israels für die Angriffe. Diese sollen Raketenangriffe der Hisbollah verhindern. Die israelische Armee veröffentlichte dazu eigenes Bildmaterial. Es soll das Vorgehen rechtfertigen. Zu sehen sind jedoch Männer mit einfachen Gewehren sowie eine Sammlung von Handgranaten. Also Waffen für den Nahkampf, nicht für Angriffe über größere Distanzen. So könnte sie ausgesehen haben, jene Sitzung des Europäischen Rates, auf der Sanktionen gegen Journalisten verhängt wurden. Die gezeigten Bilder stammen jedoch von einem anderen Treffen des Gremiums in Brüssel. Besonders im Fokus der Journalist Hüseyin Doğru. Er ist deutscher Staatsbürger und lebt in der Bundesrepublik. Ende vergangener Woche wurde Doğru erneut getroffen. Die weitgehend unbekannte Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung ließ die Konten seiner Ehefrau beschlagnahmen. Doğru veröffentlichte ein anonymisiertes Schreiben der Behörde. Es soll die Sperrung der Gelder belegen. Der Journalist erklärte, durch den Schritt sei die Familie, darunter 3 kleine Kinder, nun praktisch nicht mehr in der Lage, Lebensmittel zu kaufen. Die Maßnahme sorgt inzwischen für Reaktionen. Der frühere griechische Finanzminister Yannis Varoufakis verwies auf die offizielle Begründung der Sanktionen, eine angebliche Zusammenarbeit mit Russland. Wörtlich sagte er, Putin lacht sich ins Fäustchen, während der liberal-demokratische Westen immer tiefer in den Abgrund des faschistischen Autoritarismus stürzt. Auch die BSW-Politikerin Sevin Dagdelin äußerte Kritik. Sie forderte Solidarität mit den Betroffenen und erklärte, wir brauchen eine Aktionsplattform gegen die rechtswidrigen Sanktionen zur Verteidigung von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschlichkeit. Doch ist Solidarität erlaubt oder gilt es bereits als Verstoß gegen Sanktionen, wenn man Doğru etwas zu essen gibt? Der Rechtsanwalt Markus Heinz, der sich ebenfalls für Solidarität mit dem Journalisten ausgesprochen hat, sagte gegenüber auf 1.
Grundsätzlich ist es so, dass das gibt das Gesetz auch her, beispielsweise humanitäre Unterstützung, das ist im 18 Absatz 11 geregelt, eben da nicht runterfallen. Weil es noch nicht so weit gehen kann in der EU, dass man Leute dann verhungern lässt.
Tatsächlich hat die Bundesregierung zuletzt angekündigt, die Durchsetzung von Sanktionen zu verschärfen. Zudem ergab eine mündliche Anfrage des Bundestagsabgeordneten Christian Görke von der Linken, die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung wird derzeit personell aufgestockt. Beobachter sehen darin ein mögliches Zeichen für eine Ausweitung der Maßnahmen. Heinz kritisiert dieses Vorgehen nicht nur als Jurist, sondern auch politisch.
Zunächst ist es mal eine Doppelmoral, die wir ja schon kennen. Und ich halte es natürlich für komplett rechtsstaatswidrig und demokratiefeindlich, was hier passiert. Es ist letztlich Kriegspropaganda, weil in Bezug auf Russland einfach die Meinungsfreiheit einfach massiv eingeschränkt wird und alleine eine kritische Berichterstattung oft schon dazu führt, dass man unter diese Sanktionen fällt. Es gab ja auch noch andere Beispiele, beispielsweise in der Schweiz.
Auch andere Fälle sorgen für Diskussionen. Gemeint ist ja ein Brüssel lebender Schweizer Analyst und Publizist Jacques Beau. Auf 1-Redakteur Stefan Töni besuchte ihn kürzlich gemeinsam mit einer Gruppe der Schweizer Freiheitstrüchler. Hier ein Ausschnitt aus der Reportage.
Wir hoffen einfach erst einmal eine persönliche Begegnung mit ihm. Zweitens übergeben wir einen Schreiben dem Schweizer Botschafter morgen, dass wir ihn bitten, sich mehr für Jacques Beau einzusetzen.
Die Sanktionierung von Jacques Beau war in den Mainstream-Medien lediglich eine Randnotiz. Und ebenso für den Staat. Der SP-Bundesrat des Eidgenössischen Departements für Polizei und Justiz, Beat Jans, hatte auf die Frage eines Journalisten zur Sanktionierung von Jacques Beau lediglich ein Lächeln übrig.
Ja, Herr Bundesrat, ich wollte Sie fragen als Justizminister, was Sie zu dem Fall Jacques Beau halten, zum Entscheid der EU, und ob Sie Schweizer Staatsbürger nach wie vor raten, in die EU zu reisen.
Darüber hat der Bundesrat heute nicht diskutiert. Ich zur zweiten Frage kann ich klar Ja sagen.
Nach 8 Stunden Fahrt erreichte die Trichlergruppe Brüssel und setzte am nächsten Tag gleich ein wuchtiges Signal für Jacques Beau vor dem EU-Parlament und der Schweizer Botschaft. Der Einzug mit Kuhglocken wirkte wie ein notwendiger Weckruf, den die Diplomaten und Angestellten der Schweizer Mission und Botschaft in Brüssel dringend notwendig zu haben schienen. Bei einer dreiviertelstündigen Sitzung konnten die Trichler eine Vielzahl Fragen stellen und bekamen Antworten.
Merci beaucoup. Je prends cette lettre et je vais lui la remettre.
Mit jeder Stellerei, war aber noch ein kleiner Diskussion.
Deutsch ist gut.
Also gut. Was Daten die haben, und dann gehen wir schnell rein. Ja?
Okay. Danke für die Einladung.
Sie haben gemäß Schweizer Tradition uns freundlich empfangen und zu einem kurzen Meinungsaustausch eingeladen. Das ist eigentlich genau das, was wir gerne möchten, überall, dass man die andere Seite zuhört und dann sich eine eigene Meinung macht.
Also ich war eigentlich jetzt sehr positiv überrascht.
Die vollständige Reportage und die Interviews mit Jacques Beau und Markus Heinz finden Sie unter www.auf1.tv. Im März 2020, vor 6 Jahren, begannen nicht nur die sogenannten Corona-Maßnahmen. Auch der Protest dagegen formierte sich. Wo genau die erste Demonstration stattfand, lässt sich heute nicht mehr eindeutig klären. Vieles deutet jedoch auf Berlin hin. Am 28. März 2020 starteten spontane Zusammenkünfte unter dem Namen Hygienedemonstrationen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. Hier sehen Sie Originalbilder, allerdings nicht von der ersten Kundgebung. Zu Beginn sprachen Dissidenten eher von einer Hygienediktatur. Der Begriff Corona-Diktatur setzte sich erst später durch. Bereits Anfang Mai wurden die Proteste in Berlin von der Polizei weitgehend verhindert. Der Schwerpunkt verlagerte sich nach Stuttgart und weitete sich anschließend auf das ganze Land aus. Am vergangenen Samstag versammelten sich an historischer Stelle erneut hunderte Menschen. Sie erinnerten an den 6. Jahrestag der Proteste. Auffällig ist, neben Corona spielt ja auch der Krieg eine wichtige Rolle. Für viele Teilnehmer gehören beide Themen zusammen. Das betont auch Hendrik Sodenkamp. Er war 2020 einer der Initiatoren der Hygienedemonstrationen und später Mitgründer der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand.
Das zentrale Thema ist, dass unsere Herrschaften einfach fertig haben. Da geht nichts mehr. Die können seit 6 Jahren nur noch mit Ausnahmezuständen und Krieg regieren. Und wir sind hier, weil wir Nein dazu sagen. Wir sind hier, um als neue Friedens- und Demokratiebewegung, um zu sagen, wir müssen gefragt werden, bevor ein Krieg ausgerufen wird. Wir müssen nur weil deren System am Arsch ist, müssen wir hier nicht verheizt werden und in einen potenziell suizidalen Krieg gegen Russland gehetzt werden. Und wir können nicht zulassen, dass unsere Menschen totgespritzt werden. Wir fordern hier Aufklärung, wir fordern hier Einhaltung der Grundrechte, wir fordern hier das wahre Deutschland, dem Frieden in der Welt zu dienen.
Auch die Krankenschwester und Aktivistin Sabrina Kollmorgen war vor Ort. Sie hatte bereits 2020 an der ersten Demonstration teilgenommen. Später wurde sie von der Justiz verfolgt und musste ihren Beruf aufgeben. Kollmorgen kritisierte, dass die Aufarbeitung der damaligen Ereignisse bis heute behindert und ignoriert werde. Zugleich sprach sie sich gegen einen Dialog mit den damaligen Verantwortlichen aus.
Mit den Tätern gibt es nichts zu sprechen, weil sie haben eine der schlimmsten Taten begangen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und hier geht es nur noch darum, Sühne. Es geht um Sühne, es geht um die Folgen, um Bestrafung, und zwar angemessen. Und wir sehen, sie grinsen weiter schmierig von ihren Posten und ihren Ämtern. Und da ist davon nichts zu sehen.
Gerechtigkeit für die Opfer, Rechenschaft für die Täter. Geben wir das beides nur durch öffentlichen Druck und die Berichterstattung darüber. Deshalb ist Ihre Spende so wichtig. Alles, was Sie dazu wissen müssen, erfahren Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Eine umfassende Metastudie zeigt jetzt Zusammenhänge zwischen Covid-Injektionen und Krebs. Ausgewertet wurden 69 Untersuchungen aus 27 Ländern, darunter große Datensätze etwa von 8,4 Millionen Menschen in Südkorea oder 1,3 Millionen US-Soldaten. Die Autoren berichten von einer Häufung bestimmter Krebsformen nach den Impfungen. Genannt werden unter anderem Lymphome, Leukämie, Brust-, Lungen- und Hautkrebs sowie Tumore im Weichgewebe und Knochen. Auch Bauchspeicheldrüsenkrebs und aggressive Hirntumore werden erwähnt. Auffällig sei laut Studie ein ungewöhnlich schneller Krankheitsverlauf oder die Rückkehr bestehender Krebserkrankungen. Zudem berichten die Autoren von ungewöhnlichen Befunden, etwa Tumoren im Bereich der Einstichstelle oder in nahegelegenen Lymphknoten, etwa in der Achselregion. Auch Hinweise auf eine beeinträchtigte Immunabwehr werden genannt. Als mögliche Faktoren diskutieren die Forscher unter anderem Spike-Proteine sowie DNA-Verunreinigungen. In den Beipackzetteln von BioNTech und Moderna heißt es dagegen ausdrücklich, die Präparate wurden nicht darauf untersucht, ob sie Krebs auslösen. Die enorme Anzahl, die Babys mit den Mehrfachimpfungen auf einmal verabreicht bekommen, kritisierte jetzt die Geschäftsführerin der Organisation Children's Health Defense, Mary Holland.
Selbst beim Militär werden nicht mehr als 5 Impfungen auf einmal verabreicht. Das sind 18-Jährige oder älter, bei bester Gesundheit. Doch selbst sie, mit bereits voll entwickeltem Immunsystem, bekommen nicht mehr als 5 Impfungen. Doch Babys verabreichen wir 10 Impfungen auf einmal.
Immer wieder kommt es zu Todesfällen kurz nach der Injektion mit den Mehrfachspritzen. Auch der sogenannte plötzliche Kindstod tritt in den meisten Fällen nach Verabreichung einer Mehrfachinjektion ein, wie mehrere Studien belegen. Brisanter EU-Beschluss über mögliche Änderungen bei der Abschiebung illegaler Migranten. Darum geht es im heutigen Interview des Tages mit der Europaabgeordneten Mary Kahn von der AfD.
Das EU-Parlament hat für eine Verschärfung der Abschieberegelung gestimmt. Bedeuten die neuen Regeln, wenn sie denn am Ende so umgesetzt werden, tatsächlich eine substanzielle Änderung der Migrationspolitik?
Also es ist auf jeden Fall, wenn die Rückführungsverordnung so nach dem Trilog durchgehen sollte, eine enorme Entlastung für die Mitgliedstaaten und vor allem für Deutschland, weil zum einen wir sogenannte Rückführungszentren außerhalb der EU platzieren werden. Das bedeutet auch, dass wir alle Verwaltungsangelegenheiten, Identitätsprüfungen von illegalen Migranten dann dort prüfen werden. Das heißt, sie werden auch dorthin gebracht. Das ist eine extreme Entlastung für unsere Kommunen. Zum anderen, und das ist auch mein Antrag, haben wir auch die medizinische Altersfeststellung nicht invasiv, ist wichtig anzumerken, denn wir haben einen enormen Altersmissbrauch in Deutschland. Wir haben teilweise auch in Baden-Württemberg eine Rate bei der Erstregistrierung und bei der zweiten Prüfung von über 40%, dass Falschangaben gemacht werden. Und dort wurden teilweise dort wurde das Alter teilweise nur über Psychologen festgestellt. Und mit der Zahnstatusermittlung hätten wir halt das exakte Alter. Da geht es ja wirklich dann darum, ob jemand unter 18 oder über 18 ist.
Dem Beschluss müssen ja nun noch Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten zur Umsetzung folgen. Ist die Vorlage des EU-Parlaments also am Ende Verhandlungsmasse?
Ich durfte ja gestern schon bei der ersten Trilog-Sitzung beiwohnen. Also das ist sozusagen das Gesetzesgebungsverfahren. Wir haben ja einmal unseren Berichterstatter, der unseren Entwurf, also von der EVP, EKR, von den Patrioten und von der ISN dort verteidigen muss. Dann sitzt dort der Europäische Rat und die Kommission. Und zu unserem Glück ist der Europäische Rat, diesmal hat Zypern die Ratspräsidentschaft, sehr, sehr streng, wenn es darum geht, dass endlich diese Rückführungsverordnung umgesetzt werden muss. Also da bin ich gestern sehr positiv rausgegangen, weil wir auch klar gesagt haben, wenn nach dem Trilog diese Rückführungsverordnung nochmal abgeschwächt wird, ist auch für uns die Frage, ob wir dem Ganzen dann auch zustimmen werden.
Die AfD war in die Ausarbeitung der Regelung mit einbezogen, sowohl inoffiziell als auch direkt im Ausschuss. Was konnten Sie konkret durchsetzen?
Ja, das ist natürlich sehr spannend und hier wird es natürlich auch historisch. Deswegen, es geht ja vor allem diesmal nicht darum, dass die Brandmauer gefallen ist, weil wir gemeinsam darüber abgestimmt haben, sondern es geht darum, dass man gemeinsam einen Alternativentwurf, also die ISN-Fraktion, wo die AfD sitzt, gemeinsam mit der EVP, wo die CDU sitzt. Allerdings war natürlich Verhandlungsführer für die EVP, also für die europäischen Christendemokraten, François Bellamy. Das ist der Vize von Manfred Weber. Und der ganze Prozess lief ja schon seit über einem Jahr. Und als es dann irgendwann um die Rückführungszentren ging und die Vertreterin der S&D, also der Europäischen Sozialdemokraten, gesagt hat, sie möchte keine Rückführungszentren. Und ich genau wusste, dass im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD gerade das Thema Rückführung priorisiert wird, unter anderem, dass neue Methoden gefunden werden müssen, haben wir uns klar gesagt, jetzt müssen wir uns zusammensetzen. Und zuerst gab es natürlich eine Zusammenarbeit mit den Patrioten, mit Marieke Ehlers, dann mit Charlie Weimers von der EKR und dann zum Schluss auch mit François Bellamy. Man hat sich zusammengesetzt und drei essentielle Punkte in dieser neuen Rückführungsverordnung, die auch die AfD-Handschrift tragen, sind einmal die medizinischen Altersfeststellungen, die Sanktionen gegen die Herkunftsstaaten, nicht nur auf der Visa-Sanktionsebene, sondern auch, dass Sanktionen durchgeführt werden auf der Ebene von Entwicklungshilfe und Handelspolitik und zum anderen, dass es auch lebenslange Einreiseverbote gibt für Gefährder.
Gab es denn einen Preis, den die EVP verlangt hat, sie darin einzubeziehen?
Also wir haben ja natürlich in den letzten Tagen und Wochen ja beobachten können, wie alle Medien darüber berichtet haben. Die Brandmauer ist gefallen und die Demokratie ist in Gefahr und so weiter. Also man muss ja eigentlich dazu sagen, es war ja ein ganz normaler Arbeitsprozess. Das läuft ja auch eigentlich so im Europäischen Parlament, wenn man auf dieser Arbeitsebene, wo es halt darum geht, dass man gemeinsam an einer Richtlinie oder einer Verordnung arbeitet und man merkt, es gibt eine Mehrheit entweder von Mitte links oder eine Mehrheit von Mitte rechts, dass man sich natürlich zusammentut. Das haben wir gemacht. Und ich muss Ihnen sagen, die EVP besteht nicht nur aus der CDU. Und alle anderen ausländischen Delegationen in der EVP können dieses Geschreie, was gerade aus Deutschland kommt, bezüglich dieser Brandmauer, überhaupt nicht nachvollziehen. Also auch Herr Bellamy hat ja bestätigt, dass er mit mir zusammengearbeitet hat. Es war ein sehr gutes Arbeitsverhältnis und Manfred Weber kann viel von ihm lernen, denn auch Bellamy hat ja mit einer Fraktion zusammengearbeitet, nämlich mit den Patrioten, wo der Rassemblement National sitzt. Und er hat klar gesagt, auch wie Charlie Weimers, wenn es um das Thema Migration geht, und das ist das Kernthema, das wir eigentlich seit Jahren hätten angehen müssen, dann sehen wir keine Fraktionsgrenzen. Dann geht es nur um den Bürger. Und da kann die CDU einiges noch lernen von ihren ausländischen Kollegen.
Was bedeutet dieser Durchbruch der Brandmauer für die Bundesrepublik?
Also der gestrige Tag hat natürlich gezeigt, was man alles Gutes für unseren Kontinent machen kann, wenn es diese Brandmauer nicht gibt. Und sie ist auch ein starkes Signal natürlich auch für Deutschland, auch für den Bundestag, weil es gibt ja eine natürliche Mehrheit. Es gibt sogar hier eine Verfassungsmehrheit. Das muss man immer wieder auch diesen Unionspolitikern vorhalten. All das, was sie versprechen, könnten sie umsetzen mit der AfD. Und die Bevölkerung, und das haben wir in Rheinland-Pfalz ja auch gesehen, möchte endlich eine Regierung von Mitte rechts. Und solange die CDU dieses Verlangen der normalen Bürger nicht zur Kenntnis nimmt oder ignoriert, wird es natürlich weitergehen. Unsere Prozente werden steigen, ja. Bis dann irgendwann auch mal vielleicht dort einige kluge Köpfe endlich mal dann zur Besinnung kommen und sagen, dass man wenigstens Anträge, die wirklich der Bevölkerung zugutekommt, gemeinsam mit der AfD abstimmt oder einbringt.
Sagt die AfD-Europaabgeordnete Mary Kahn. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ob die Brandmauer mit dieser gemeinsamen Abstimmung tatsächlich gefallen ist, darüber spricht Mary Kahn im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Nachrichten. Bitte unterstützen Sie unsere Berichterstattung mit Ihrer Spende. Ganz einfach und mit wenigen Klicks. Direkt unter diesem Video. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.